Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast bei AgrarScience Wissen Kompakt der HPLV Rampe Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, Sie zu einer spannenden Diskussion über eines der zentralen agrarpolitischen Instrumente Österreichs begrüßen zu dürfen. Das österreichische Programm für umweltgerechte Landwirtschaft, kurz ÖPUL genannt. Seit genau 30 Jahren prägt dieses Programm die Landwirtschaft in Österreich und verbindet nachhaltige Bewirtschaftung mit gezielter Abgeltung von Umweltmanagementleistungen, welche unsere Bäuerinnen und Bauern erbringen. Doch was steckt eigentlich hinter dem ÖPUL? Warum ist es so wichtig für die österreichische Landwirtschaft? Welche Ziele verfolgt es? Wie hat es sich im Laufe der Zeit verändert? Und vor allem, wie sieht die Zukunft des ÖPULs aus? Dazu spreche ich heute mit Diplom-Ingenieur Lukas Weber-Heißern von unserem Landwirtschaftsministerium. Denn er hat in all diesen Jahren das ÖPUL mitgestaltet, evaluiert und gut begleitet. Nicht umsonst wird Lukas in unserem Ministerium wertschätzend auch als Mr. ÖPUL bezeichnet. Lieber Lukas, herzlich willkommen in unserem Podcast und vielen Dank, dass wir mit dir hinter die ÖPUL-Kulissen schauen dürfen.
Danke auch von meiner Seite, Andreas. Es ist mein erster Podcast überhaupt und ich bin schon sehr gespannt, freue mich und auch ein bisschen nervös.
Das brauchst du sicher nicht sein, Lukas. Lukas, wenn du, meine erste Frage, wenn du heute mit dem Zug durch Österreich schaust und aus dem Fenster blickst, dann könnte ich mir vorstellen, dass du nicht selten an das ÖPUL denkst.
Ja, das ist wirklich so und es gibt eigentlich drei Aspekte des ÖPUL, die man aus dem Zug recht gut sehen kann. Das eine ist, wie viele Tiere es auf der Weide gibt. Das ist die Weidemaßnahme indirekt. Wie viel Begrünungen der Ackerflächen man im Winter sieht. Auch da hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges geändert. Und wie viel Brachen bzw. Biodiversitätsflächen es gibt und wie die angelegt und angeordnet sind. Das sieht man eigentlich aus dem Zug sehr schön. Und da sieht man auch große regionale Unterschiede in Österreich.
Das heißt, das ÖPUL hat dich in deiner gesamten Karriere, du hast 1994 im Ministerium begonnen, hast vorher an der Universität für Bodenkultur studiert?
Ja, ich habe vorher an der BOKU studiert, allerdings nicht, wie jetzt manche erwarten werden, Landwirtschaft, sondern Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung und habe dort die Landwirtschaft eher ein bisschen links liegen lassen und mehr im zweiten Studienabschnitt historische Gartenkunst und Ähnliches gemacht. Aber im Leben kommt es eben dann manchmal doch anders und es hat mich dann ins Landwirtschaftsministerium geführt.
Und dieses Quereinsteigen ist ja nicht immer ein Nachteil, oder? Gerade wenn man jetzt das ÖPUL betrachtet, da sind ja sehr viele Elemente drinnen, die in das landschaftsgestaltende Element hineinwirken.
Ja, also rückblickend gesehen war es, glaube ich, sogar ein Vorteil, weil bei der beginnenden ÖPUL-Diskussion ich sozusagen nicht einem landwirtschaftlichen Produktionseck zuordnenbar war und daher mit allen relativ gut reden habe können, egal ob von Naturschutzseite, aus Grünland, Ackerbau. Und das war fürs ÖPUL, glaube ich, eine gute Ausgangsposition, weil das ÖPUL ja sehr umfassend sehr viele Bereiche der Landwirtschaft anspricht.
Schauen wir vielleicht an den Beginn des ÖPULs. Wir sind im Jahre 1995, EU-Beitritt. Das war ja auch verknüpft damit, oder? War das so?
Es war sehr stark verknüpft. Es hat natürlich vorher in Österreich auch schon Agrarumweltprogramme im weiteren Sinn gegeben. Ich erinnere mich an sehr kleine, überschaubare Bioförderung, Fruchtfolgeförderung oder die sogenannten Agrarökologieprojekte von regionaler Relevanz. Also auch damals waren nicht alle Titel ganz einfach. Aber das ist auf viel größere Beine gestellt worden und zusammengefasst worden, um eben auch den Beitritt und die damit verbundenen Senkungen der Erzeugerpreise abzufedern.
Wie war die Phase 1 beim ÖPUL? Also wie waren diese Jahre des Aufsetzens eines Agrarumweltprogrammes? Das ist, braucht's ja Vorlauf, da braucht's thematische Fokussierungen, es braucht Beweismöglichkeiten der Umsetzung und, und. Wie war das beim ersten ÖPUL? Das muss sehr herausfordernd gewesen sein,
das
oder?
Das war sehr herausfordernd. Allerdings war der Vorteil, dass es viel, viel weniger Vorgaben gab als heute. Es war auch noch keine Programmplanung, sondern das ÖPUL war noch eine Stand-alone-Lösung sozusagen. Es gab die Verordnung 2078 aus 92, die war, glaube ich, 30 Seiten stark und das war's an Vorgaben.
Was verstehst du unter Stand-alone-Maßnahme?
Also es gab keine Programm der ländlichen Entwicklung, keinen gab Strategieplan, keine
also es
Strategie.
Es war nicht eingebettet in ein großes Ganzes und war das etwas, das nur Österreich gehabt hat und dort begonnen hat oder ist es auf europäischer Ebene?
Das war schon auf europäischer Ebene, eben erst der Hinweis ist Verordnung 2078 aus 92, das heißt, das hat es schon gegeben. Und man muss zugeben, wir haben natürlich nicht alles völlig neu erfunden. Es hat einige Abschreibübungen im weiteren Sinn vom bayerischen Programm gegeben.
Und wie war dann die Akzeptanz dieses ersten ÖPULs bei uns und wie lange hat das gedauert? Von 95 bis?
Also es hat das ÖPUL 95 gegeben, dann gewisse Anpassungen, deswegen hat es das ÖPUL 98 gegeben. Das war die Zeit, wo zwei ÖPULs teilweise parallel gelaufen sind. Bis dann mit der ersten programmähnlichen Planung mit dem ÖPUL 2000 sozusagen diese Ära weitgehend beendet war, wobei das ÖPUL 2000 im Jahr 2001 begonnen hat, damit es nicht ganz so einfach ist.
Okay. Wie hat das erste ÖPUL ausgeschaut? Von den Maßnahmen, wenn wir jetzt nicht im Detail durchbesprechen, was gibt es noch, was gibt es nicht mehr?
Also es gibt noch, wenn auch in geänderter Form und schon, glaube ich, mit dem vierten oder fünften Namen, die sogenannte Elementarförderung, die einmal Grundförderung, einmal Basisförderung geheißen hat. Das war immer unsere große Maßnahme, um möglichst viele Betriebe mitzunehmen und ins Programm zu holen, eine sogenannte hellgrüne Maßnahme mit unter Anführungszeichen eher geringer Umweltwirkung, um einfach auch aufzubereiten für die sogenannten dunkelgrünen Maßnahmen.
Sind die hellgrünen Maßnahmen mehr geworden oder weniger geworden über die Jahre?
Also tendenziell und in Summe gesehen ist das ÖPUL dunkelgrüner geworden. Mhm. Nicht immer zur Begeisterung aller Landwirte und Landwirtinnen, aber ich glaube in Summe sehr überlegt und auch auf Evaluierungen basierend. Was es zum Beispiel nicht mehr gibt, ist der extensive Getreidebau. Das war so rückblickend auch gesehen eine klassische Anpassungsmaßnahme, um eben den Getreidebauern, die bestimmte Sorten noch verwendet haben, unterstützen zu können. Oder wir hatten auch eine Maßnahme, an die sich kaum mehr wer erinnert, die Abstockung des Viehbestandes. Die ist insofern besonders, weil es an dieser Maßnahme nie eine gültige Teilnahme gegeben hat.
Da hat sich nie ein Landwirt, eine Landwirtin angemeldet. Kann man das so
sagen? Also angemeldet schon, nur die Bedingungen nicht erfüllt, sodass dann de facto nie ein Vertrag zustande gekommen ist.
Okay.
Wir hatten auch ein bisschen über die Landwirtschaft hinausgehende Maßnahmen, die Pflege aufgegebener forstwirtschaftlicher Flächen. Das war auch eine sehr kleine Maßnahme. Und manche Maßnahmen haben sich sehr deutlich geändert. Zum Beispiel die Maßnahme Heuwirtschaft, die ursprünglich gekommen ist von der Hartkäseproduktion, silagefreie Milch. Da ist man stark von dieser Produktionsweise auf die umweltgerechtere Bewirtschaftung durch Heu statt Silage gewechselt. Also das ist eine Maßnahme, die sich relativ stark verändert hat.
wie war es von der Finanzierungsseite her? Wie viel Geld ist damals abgeholt worden und wo stehen wir heute in etwa?
So, damals gab es grundsätzlich diese ominösen, manchen vielleicht noch bekannten 175 Millionen EQ. Das ist der rechnerische Vorläufer des Euro. Diesen Betrag haben wir bei Weitem überschritten im ersten Programm. Es waren über 500 Millionen Euro schon im Jahr 1995. Und ich habe es mir vor kurzem angeschaut, im Jahr 2023 haben wir einen sehr ähnlichen Betrag ausbezahlt wie im Jahr 1995, allerdings absolut gesehen und nicht inflationsbereinigt.
Das ist schade.
Das ist schade. Was man aber auch sagen muss und was man auch kritisch sehen kann, es sind ziemlich genau 50% der Betriebe des Jahres 1995.
Nur mehr. Dabei. Also weil es nicht, weniger geworden
ja,
sind.
Es liegt nicht daran, dass die Akzeptanz des Öpuls um so viel gesunken ist, sondern daran, dass wir einfach nur noch etwas mehr als die Hälfte der Betriebe des Jahres 1995 haben.
Das Öpul in der Anfangsphase, wie ist es von den Bäuerinnen und Bauern angenommen worden? War das eine, jeder macht mit, das ist jetzt der Ausweg aus den befürchteten Szenarien durch den EU-Beitritt, Öpul ist die Chance. Wie war die Einstellung bei den Bäuerinnen und Bauern?
Also meiner Erinnerung nach war die Einstellung schon sehr stark, das ist ein Programm, wo wir relativ leicht mitmachen können und auch mitmachen sollen. Also das heißt, die Akzeptanz war in Summe eigentlich sehr hoch. Es haben deutlich über 80% damals der Betriebe auch damals mitgemacht. Ich glaube, es waren über 80 und jetzt sind es 80 ungefähr. Also es ist leicht gesunken. Aber vereinfacht gesagt kann man sagen, 80% der Betriebe nehmen teil.
Und damals war schon alles voll digitalisiert, vom Erfassen bis hin zu GPS-Datensätzen?
Damals habe ich, glaube ich, das Wort Digitalisierung noch nicht einmal gekannt. Es hat, und das werden jetzt die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht gar nicht mehr wissen, was das ist. Es gab Formulare mit Durchschlägen. Das waren drei bunte Durchschläge. Also da hat man durchgedrückt auf mehrere Papiere, damit man dann sich die Kopie erspart hat, weil es auch keinen Kopierer gegeben hat. Und es hat sehr komplizierte Formulare gegeben, den Flächenbogen, die Flächennutzung und sicherheitshalber Summenblätter, weil das mit der Erfassung nicht so funktioniert hat. Also das war ganz anders wie heute, wo man online einsteigt, dann mit dem Handy bestätigt und mit Papier, wenn man will und kann, nichts mehr zu tun hat.
Es hat auch besondere Messmethoden gegeben damals für die Steilheit zum Beispiel, oder?
Ja, also es hat einerseits, ich kann mich auch noch erinnern, dass man als Hilfsmittel die Flächen abgeschritten ist und dann gesagt hat, ein Schritt ist so und so viel Zentimeter und dann irgendwas ausgerechnet hat. Und manche Leute haben sich aus zwei Holzlatten selber Messgeräte gebastelt, um die Hangneigung zu messen, also das Gefälle. Wir haben dann oft gesagt, das sind Gefälligkeitsmesser, weil eben irgendwas rausgekommen ist und nicht unbedingt das wahre Gefälle. Heute steigt man wieder in den Computer ein, digitales Geländehöhenmodell, und man kann sich genau angeben lassen, wie viel Hangneigung man auf welcher Fläche hat. Also die Grundlagen sind gänzlich andere geworden und werden sich, nehme ich an, auch in den nächsten Jahren noch ändern, was immer Satelliten, Drohnen, künstliche Intelligenz uns noch bringen werden.
Wie schätzt du Österreich im europäischen Konzert diesbezüglich ein? Sind wir hier Vorreiter in der Ökologisierung der Landwirtschaft gewesen und auch immer noch, auch was die Teilnahme an diesen Umweltprogrammen ausmacht?
Also wir haben sicher eine gewisse Vorreiterrolle, wobei uns hier die natürlichen Gegebenheiten und die Betriebsstrukturen sicher geholfen haben. Wir haben nicht nur intensive Gunstlagen, sondern auch extensivere natürliche Gegebenheiten, tendenziell kleinere oder mittelgroße Betriebe, wenige ganz große Betriebe. Also das hat sicher am Anfang unterstützt, dass wir so breite Akzeptanz und so ein großes Programm bekommen haben. Also ich würde schon sagen, dass wir Vorreiter sind, insbesondere auch im Bereich Naturschutz. Das ist mir immer wichtig zu sagen, das ÖPOL ist das größte Vertragsnaturschutzprogramm Österreichs. Wir haben fast schon 100.000 Hektar Vertragsnaturschutz über das ÖPOL. Das heißt, also hier hat ein Agrarprogramm eine sehr wichtige Rolle für den Naturschutz.
Wir werden über das Thema ja eh noch reden, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ich denke jetzt auch an die Renaturierungsverordnung und was hier auf uns zukommt, wo das ÖPOL sicherlich auch ein ganz wichtiger Baustein sein wird, das abzuarbeiten oder auch Geld dafür zu lukrieren. Zu Beginn des ÖPOLs war ja auch Franz Fischler auf europäischer Ebene tätig. Hat er von uns etwas hinausgetragen? Hat er Europa mitgenommen?
Also er hat sicher eine wesentliche Rolle gespielt, weil er gerade zu diesen Beitrittszeiten vom Landwirtschaftsminister zum Agrarkommissar gewechselt ist und sicher einen wesentlichen Beitrag zur Ökologisierung der europäischen Landwirtschaftspolitik beigetragen hat und ihn sicher seine Herkunft dabei geprägt ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber beeinflusst hat. Und es hat immer gewisse Vorteile, wenn man Leute in Brüssel oder in der Kommission sitzen hat, die die Situation kennen. Wobei es natürlich auch ein Nachteil sein kann, weil ihm oder auch anderen Mitarbeitern der Kommission, die aus Österreich stammen, kann man natürlich auch jetzt ganz ehrlich gesagt nichts vormachen, weil sie die Situation eben kennen.
Mhm. Wenn wir jetzt die weitere Entwicklung des ÖPOLs anschauen, im Groben, vom Beginn bis zum Stand heute, was würdest du sagen, welche Veränderungen haben sich für dich am deutlichsten gezeigt, ergeben, wurden umgesetzt, inhaltlich? Nicht jetzt methodisch, dass wir technisch heute anders erfassen, Haben wir schon besprochen.
Also jetzt nicht technisch methodisch, sondern von der ganzen Rahmenvorgaben. Es sind einfach viel, viel mehr Verordnungen relevant. Es gibt die Notwendigkeit von sogenannten SWOT-Analysen, also Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken.
Man muss bei der Entwicklung einer neuen Maßnahme oder
bei der Entwicklung eines neuen Programms, und damit muss jede Maßnahme einen Bezug zu diesen Analysen haben. Das war 95 nicht so. Jetzt muss das Ganze eingebettet sein in eine Gesamtstrategie.
Okay.
Es muss auf Evaluierungsergebnisse Bezug genommen werden, auf diese Stärken-Schwächen-Analyse, auf andere Strategien. Es gibt eigene Verordnungen für die technische Umsetzung, die Invekos-Verordnung. Also es ist von den Rahmenbedingungen aufwendiger, eine Maßnahme überhaupt zu konzipieren und zu begründen. Was in gewisser Weise gut ist, weil es ja wissenschaftlich fundiert sein soll und auch Erfolge haben soll, was man hier konzipiert. Ich persönlich bin jedoch der Meinung, dass man da ein bisschen schon oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen hat.
Stichwort Bürokratie jetzt aber in der Entwicklungsphase und in der Evaluierungsphase, oder?
Ja, also ich glaube, dass sozusagen Bürokratie und Verwaltung unbedingt notwendig sind und auch sicherstellen, dass das nicht willkürlich passiert. Nur man muss immer den richtigen Weg treffen, wie aufwendig Vorgaben gestaltet sind und wen sie betreffen. Und ich glaube, wir haben hier schon zu viele Vorgaben, die die Programme nicht mehr verbessern, sondern phasenweise behindern. Und wir werden uns, glaube ich, auch für die Zukunft überlegen müssen, welche Auflagen wirklich unbedingt notwendig sind. Gerade im Bereich Biodiversität, wenn ich an die Schnittzeitauflagen, 25% Häckseln und so viele Details denke, die sicher für die Bauern und Bäuerinnen eine Belastung sind, muss man sich anschauen, welche wirklich einen Mehrwert für die Umwelt bringen und wo man vielleicht etwas weniger Mehrwert für die Umwelt in Kauf nehmen kann, um einfach die Akzeptanz zu erhöhen. Das wird, glaube ich, die große Herausforderung für die nächste Periode werden.
Also du hast jetzt einerseits gesagt, das Entwickeln eines neuen Ölpools und das Evaluieren eines Ölpools ist aufwendiger geworden über die Jahre. Evaluieren, damit meinen wir schauen immer dann auch zurück, wir müssen die Erfolge nachweisen einer Maßnahme und das ist auch ein Prozess und der läuft über Monate, nachdem ein Programm abgeschlossen ist, der erarbeitet werden muss und koordiniert werden muss, oder?
Ja, und Monate ist wahrscheinlich zu kurz gegriffen, weil es, wenn man sich jetzt vorstellt, das Grundwasser, das ist oft Jahre, bis es wirklich dann eine Grundwasserneubildung ist oder weil es ein EU-weit anerkannter Indikator ist, der sogenannte Farmland-Bird-Index. Auch die Vögel reagieren ja auf Änderungen in der Landschaft nicht sofort, sondern mit 2-3-jähriger Verzögerung. Da sieht man doch einen recht deutlichen Zusammenhang zwischen Brachen und Biodiversitätsflächen im Acker und der Entwicklung dieser Kulturlandschaftsvögel. Also es gibt da mehrere Indikatoren und Möglichkeiten, das zu messen. Ein großes Problem bei diesen ganzen Indikatoren und Betrachtung der Messbarkeit der Erfolge ist, dass es ja nicht monokausal ist. Das heißt, es gibt nicht eine Ursache, sondern es kann auch durchaus Ursachen geben, die nicht im Bereich der Landwirtschaft liegen. Zum Beispiel Versiegelung, Zerschneidung der Landschaft, Klimawandel, der nicht landwirtschaftsbedingt ist. Also das ist auch eine sehr große Herausforderung. Man muss den Erfolg nachweisen. Das ist oft nicht so einfach.
Also es hat sich, das hast du vorher gesagt, also in der Struktur etwas verändert. Wie hat es und auch wie es aufgebaut werden muss und wie es entwickelt werden muss. Was hat sich inhaltlich verändert? Du hast zuerst einmal erwähnt, es ist dunkelgrüner geworden. Kannst du das noch ein bisschen präzisieren über die Jahre?
Also wir haben Auflagen gehabt, zum Beispiel lange in dieser Grundförderung, Basisförderung, die jetzt UBB heißt, also umweltgerechte Bewirtschaftung, die Regelung des Viehbesatzes, diese 2,5 GVE pro Hektar zuerst und dann 2,0. Da hat sich über die Jahre herausgestellt, dass das schwierig zu prüfen ist, dass da immer wieder Fehler gibt und das von der Umweltwirkung gar nicht so relevant ist, weil man das sehr stark auch nach Standort und nach Tierart und so differenzieren müsste. Also diese Auflage gibt es zum Beispiel in der Grundförderung nicht mehr. Es hat sich sehr stark in Richtung Biodiversität entwickelt. Also es gibt jetzt in der umweltgerechten Bewirtschaftung und im Bio diese Auflage der 7% Biodiversitätsflächen, die aus meiner Sicht sehr positiv ist und einiges bewirkt. Das hat sich auch stark in diese Richtung entwickelt. Da müssen wir eben, wie schon vorher gesagt, vielleicht ändern, dass man etwas weniger Detailauflagen macht und mehr Freiheit den Bewirtschaftern oder den Bewirtschafterinnen lässt, um das auch in Abhängigkeit der Witterung, der jährlichen Situation ein bisschen flexibler entscheiden zu können.
Wie hat sich die Anzahl der Maßnahmen verändert? Jetzt haben wir aktuell 26 Maßnahmen, kann man das so grob sagen?
Ja, wobei das sehr davon abhängt, wie im Detail man das betrachtet. Wir haben 26 Maßnahmen, die meisten haben Untermaßnahmen, dann gibt es jährliche Zusatzoptionen, technische Maßnahmen, das heißt, gleiche Prämiensätze haben wir, glaube ich, über 200 und allein in der Naturschutzmaßnahme haben wir über 200 unterschiedliche Bausteine, also Einzelauflagen.
Das ist auch mehr geworden, oder, über die
das
Jahre?
Das ist
eindeutig mehr geworden.
Mhm. Weil es natürlich immer die Absicht gibt, zu vereinfachen, dann legt man einen relativ einfachen Vorschlag hin und dann kommen, jetzt vereinfacht gesagt, die Interessensvertretungen und sagen, ja, aber in diesem Spezialthema fehlt was für die Zuckerrübe, dort fehlt was für das extensive Grünland, dort fehlt etwas für die Mutterkühe, dort fehlt etwas für Bio und plötzlich ist das Programm wieder schön komplex.
Wie lang ist die Vorlaufzeit für ein neues ÖPOL? Wir starten ja jetzt gerade oder wieder in das Hineingehen, in das neue kommende ÖPOL.
Also das ist unterschiedlich, aber mit allen Vorlaufzeiten kann man schon mit 3 bis 4 Jahren fast rechnen. Das heißt, es gibt immer sehr große Überschneidungen. Jetzt sind wir eigentlich erst im neuen ÖPOL wirklich drinnen, im dritten Jahr, und müssen eigentlich schon bedenken, wie man das Neue konzipiert. Und 2026 haben wir die sogenannte Ex-Post-Evaluierung des vorigen Programmes. Also der LE also 14 bis 20, die ja ÖPOL-mäßig 15 bis 22 gedauert hat.
Das heißt, das ist jetzt abgeschlossen oder das läuft jetzt noch, die
Ex-Post? Diese Ex-Post ist nächstes Jahr zu erstellen.
Okay.
Und das zeigt auch gleich wieder ein Problem, dass man jetzt Erkenntnisse aus dem vorigen Programm eigentlich für das Laufende gar nicht wirklich verwenden kann, weil das läuft ja schon. Und fürs Nächste sind sie nur noch bedingt aussagekräftig, weil dazwischen ja schon ein anderes Programm war.
Da sieht man wieder, wie wichtig der Lukas Weber ist, indem er das alles gut begleitet hat, oder?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt an meiner Person dingfest machen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass es Kontinuität gibt bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in der Verwaltung. Es ist wichtig, dass es immer wieder neue Ideen gibt und Wechsel gibt, aber gerade für so Programme ist es auch wichtig, wenn es 1, 2 Personen gibt, die kontinuierlich dabei sind.
Welche positiven Effekte können wir nachweisen, 30 Jahre ÖPOL in Österreich, neben dem Erhalt unserer doch noch kleinstrukturierten Landwirtschaft, neben der landwirtschaftlichen Vielfalt, die wir haben? Also wir sind sehr vielfältig aufgestellt und das ist sehr wertvoll, würde ich sagen. Was würdest du so als größte Erfolge herausschälen?
Ich glaube, dass ein großer Erfolg ist, dass das Bewusstsein für umweltgerechte Landwirtschaft sowohl im Bereich Boden als auch im Bereich Grundwasser und Biodiversität gewachsen ist und dass es immer mehr Bauern und Bäuerinnen gibt, die sich mit diesen Umweltthemen beschäftigen und auch untereinander das Wissen weitergeben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und funktioniert in der Regel besser, wie wenn ein Verwaltungsbeamter oder ein Wissenschaftler kommt und den Bauern erklärt, worum es geht. Wenn sie untereinander basierend auf Erfahrungen das weitergeben, das ist, glaube ich, eine große Weiterentwicklung. auch die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Umwelt oder Naturschutz ist, glaube ich, durch das Öpul oder nicht zuletzt durch das Öpul besser geworden und auch im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten sehr gut, weil dort ist, ich war schon auf Veranstaltungen in Deutschland und da ist dann sinngemäß gefragt worden, was will der da? Wir reden ja hier über Naturschutz und der ist vom Landwirtschaftsministerium. Also da ist bei uns schon eine, glaube ich, andere Kultur gegeben und wir haben deutlich mehr Naturschutzflächen, wir haben deutlich mehr Biodiversitätsflächen in diesen Bio und UBB und wir haben, auch wenn es da zugegebenermaßen jetzt ein bisschen eine Bremse des Zuwachses gibt, noch immer sehr viele Biobetriebe sind, wenn man so will, Bio-Vorreiter in Europa, in der EU mit unserem Bio-Anteil. Das ist sicher auch teilweise mit dem Agrarumweltprogramm erklärbar.
Wie sehr hat das Agrarumweltprogramm auch in die Gesellschaft hineingewirkt? Die Akzeptanz unserer Landwirtschaft in der Gesellschaft. Wie sehr hat das Agrarumweltprogramm auf das AMA-Gütesiegel einen Einfluss gehabt?
Also das ist, tue ich mir bei beiden ein bisschen schwer zu beantworten. Ich glaube, in der Gesellschaft ist es teilweise schon angekommen, weil es eben Maßnahmen gibt, die auch sichtbar sind.
Deine Zugfahrt sozusagen.
Sozusagen meine Zugfahrt, insbesondere die Begrünung, wobei es da Licht und Schatten zugleich gibt. Das ist auch nicht mehr so stark, aber am Anfang hat es den Tag des Pfluges gegeben. Der 15.11. war das, wenn ich mich richtig erinnere. Da war der Begrünungszeitraum der Hauptvariante vorbei. Und da haben teilweise Leute angerufen im Ministerium, was ist los, es fahren plötzlich so viele Traktoren herum. Weil einfach da am 16.11. dann die viele umgebrochen haben. Jetzt haben wir mehr Begrünungsvarianten und das verteilt sich mehr und es gibt auch ein besseres Bewusstsein, dass man das nicht mehr am ersten Tag machen muss. Also ich glaube, in der Gesellschaft sind manche Dinge angekommen, so wie Bio oder Naturschutz. Bei anderen Maßnahmen ist es natürlich schwieriger, sie zu sehen oder auch sie zu verstehen.
Genau, bodennahe Gülleausbringung zum Beispiel kommt schon an in der Gesellschaft, weil es vielleicht weniger Geruchsprobleme gibt. Aber es wird nicht mit dem Öpul wahrscheinlich verbunden werden.
Oder wenn weniger oder kein Mineraldünger gedüngt wird, das sieht man auch nicht auf den ersten Blick. Oder wenn Pheromonfallen aufgestellt werden, auch das wird man nicht sofort erkennen.
Wenn wir das Öpul nicht hätten, oder umgekehrt gesagt, wo profitieren die Bäuerinnen und Bauern am meisten vom Öpul?
Das ist jetzt auch eine nicht ganz leichte Frage. Ich würde tendenziell sagen, in den sogenannten benachteiligten Gebieten, wo eher extensiv gewirtschaftet wird, wo auch im Effekt die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete dazukommt.
Das ist ja nicht Teil des Öpul.
Das ist nicht Teil des Öpul, das ist eine eigene Förderschiene oder Unterstützungsschiene, die in Österreich sehr differenziert ausgebildet ist. Das heißt, da wird wirklich die Situation des Betriebes bewertet und entsprechend versucht, die Nachteile, die Benachteiligung abzugelten. Also ich glaube, dass in diesen Ungunstlagen die Betriebe im Sinne auch von einer nicht unbedingt notwendigen großen Umstellung am meisten profitieren, wenn sie ähnlich weiterwirtschaften. Auch das ist nicht einfach, jeden Tag in den Stall gehen oder die Steilflächen zu mähen. Aber sozusagen hier ist weniger Umstellung notwendig, wie im Ackerbau, wo ich dann Begrünungen anlegen muss, Biodiversitätsflächen anlegen muss, vielleicht auf Pflanzenschutzmittel verzichte. andere Kulturen Anbau. Also es ist einfach unterschiedlich, je nach Betrieb, wie man auf das Öpol reagiert. Man kann aber, glaube ich, nicht sagen, wer am meisten profitiert, weil das auch von sehr vielen persönlichen und betriebswirtschaftlichen Bedingungen abhängt, ob jetzt wer sich für Nebenerwerb entscheidet, sagt, ich extensiviere und gehe arbeiten oder ich intensiviere und verzichte aufs Öpol, weil mir das oder weitgehend aufs Öpol, das sind dann sehr persönliche und betriebsindividuelle Entscheidungen.
Wie profitiert die Umwelt und in welchen Bereichen am meisten?
Die Umwelt profitiert sicher dadurch, dass der Input an Ressourcen, also an Betriebsmitteln, geringer ist durch das Öpol, also weniger Mineraldünger, weniger Pflanzenschutz, doch auch durch den, ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber durch das Öpol auch indirekt vielleicht etwas weniger Viehbesatz, weil wenn ich Weide mache, wenn ich Bio bin, wenn ich extensiviere, mehr Naturschutzflächen habe, kann ich tendenziell weniger Tiere halten. Auch das kann umwelttechnisch ein Vorteil sein, wobei ich an der Stelle sagen möchte, viele Lebensräume können nur mit Tieren offen und erhalten werden. Das heißt, zu sagen, wir schaffen die Tierhaltung in der Landwirtschaft ab, ist weder ernährungstechnisch noch umwelttechnisch eine gut durchdachte Lösung.
Jetzt haben wir gleichzeitig dann aber doch auch in gewissen Bereichen aktuell Handlungsbedarf, oder? Wenn du hast vorher den Vogelindex erwähnt, wie gehst du damit um?
Also wir haben Handlungsbedarf in verschiedenen Bereichen, in der Biodiversität, im Bereich Klimawandel, Anpassung. Auch da sollte oder könnte das Öpol unterstützend wirken. Zum Beispiel haben wir eine neue Maßnahme, die Anlage von sogenannten Mehrnutzenhecken. Das heißt, das sind Hecken, die einerseits das Kleinklima verbessern sollen, die Erosion verhindern sollen, aber auch Lebensraum bieten sollen für verschiedene Insekten, andere Tiere und Pflanzen und im Optimalfall auch noch den ein oder anderen Obstbaum beinhalten, den dann der Betrieb entweder für den Eigenbedarf oder im ganz Idealfall sogar für die Vermarktung verwenden kann. Erosionsschutz ist sicher auch ein großes Thema, auch im Zusammenhang mit den sich ändernden Starkregenereignissen und Trockenperioden. Auch da kann das Öpol, glaube ich, einiges bewirken.
In Zukunft dann auch wahrscheinlich noch mehr, oder? Notwendig, dass die Maßnahmen in diese Richtung auch gelenkt werden, oder?
Also es ist aus meiner Sicht zu befürchten, weil nicht plötzlich die Klimaveränderungen wieder verschwunden sein werden und Starkregen einfach in den letzten Jahren, zumindest ist das mein Eindruck, deutlich stärker geworden sind und der Boden ein in kurzer Zeit nicht vermehrbares Gut und Produktionsgrundlage für die Landwirtschaft ist. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, entsprechende Lösungen zu haben. Und da ist Bewusstsein und Wissen, glaube ich, sehr wichtig. Das ist in allen Bereichen wichtig, aber beim Boden besonders. Nur wenn man die Zusammenhänge irgendwie versteht und überzeugt ist, wird man auch die richtige Begrünung anlegen und diese richtig bewirtschaften. Und nicht so, wie es leider noch immer wieder zu sehen ist, aus rein fördertechnischen Überlegungen Begrünungen anlegen, wo dann die Pflanzen möglichst klein sein sollen, damit ich möglichst wenig Arbeit habe, die Begrünung wieder zu beseitigen. Mhm. Nur das hat dann keinen wirklichen Erosionsschutzeffekt.
Was sind so die größten Herausforderungen auf landwirtschaftlicher Seite im Zusammenhang mit dem Öpol? Wir haben schon ein bisschen angesprochen, du hast es auch angesprochen, es betrifft ja auch die Verwaltung, das ist die Bürokratie, oder?
Es gibt aus meiner Sicht mehrere große Herausforderungen, jetzt auch schon ein bisschen in die Zukunft schauend. Das eine wird jetzt niemanden überraschen, ist die Finanzierung.
Mehrjähriger Finanzrahmen der Europäischen Union,
wie der ausschaut,
Ausgaben für Militär erhöhen, ja, und, oder?
Es gibt sehr viele Herausforderungen und sehr wenig Geld, um es jetzt verkürzt zu sagen. Und ob da die Landwirtschaft oder ob es gelingen wird, für die Landwirtschaft ähnliche Summen wie bisher sicherzustellen, wird die Zukunft zeigen. Es wird sicher oder aus meiner Sicht notwendig sein, gewisse neue Themen wie die schon von dir angesprochene Renaturierung einfach mit hineinzunehmen und zu zeigen, dass hier die Landwirtschaft sehr viel leisten kann, aber um das leisten zu können, auch Geld braucht und wahrscheinlich neues und mehr Geld braucht. Das wird aber noch eine sehr spannende Diskussion. Das Zweite ist das von dir auch schon angesprochene Verwaltungsaufwand, Bürokratie. Ich glaube, es muss in der Planung einfacher werden und es muss für die Teilnehmerinnen einfacher werden, sei es bessere technische Hilfsmittel, gewisse Auflagen nicht mehr, gewisse Aufzeichnungsverpflichtungen nicht mehr. Und aus meiner Sicht muss das Programm aber auch einfacher werden. Das heißt, man wird vielleicht nicht mehr jede Eventualität abdecken können. Und man wird sich entscheiden müssen, aus meiner Sicht, dass man gleiche Sachverhalte nur in einem Förderprogramm anbietet. Also, dass man zum Beispiel sagt, die Förderung von Nützlingen ist entweder über Investitionen in Sektorprogrammen oder übers ÖPUL und nicht über beides. Weil das ist ein plakatives Beispiel, wo es schwierig ist, dann Doppelförderung auszuschließen, Optimierungen auszuschließen, zusätzlichen Verwaltungsaufwand auszuschließen. Das ist jetzt nur eines von vielen möglichen Beispielen.
Wenn man mit Bäuerinnen und Bauern spricht, dann kommt oft das Wort Förderung und ich will nicht nur ein Förderungsempfänger sein, sondern ich will von meinen Produkten leben können. Also vom Liter Milch, den ich produziere. Braucht es vielleicht auch ein Streichen des Wortes Förderung in den Köpfen, auch in der Argumentation nach außen hin? Quasi, du bist ein Umweltmanager und wir entlohnen dich für deine Umwelt. Das Produkt ist zum Beispiel auch neben der Milch die Biodiversität, das saubere Wasser, Ökosystemleistungen sozusagen. Braucht es das auch in den Köpfen der Bäuerinnen und Bauern, in ihrem Selbstverständnis?
Also ich glaube, dass es dass man nicht das Wort Förderung ersetzen soll, sondern in den Hirnen die Bedeutung umändern soll, weil Förderung ist ja etwas Positives aus meiner Sicht. Es hat einen negativen Beigeschmack, aber wenn ich ein Kind fördere, damit seine Begabungen entwickelt, kommt ja auch niemand auf die Idee zu sagen, das ist schlecht. Was man natürlich zusätzlich erklären muss, ist, dass Fördern nicht bedeutet, hier wird etwas verschenkt oder hier werden Almosen gegeben, sondern es ist eine Leistungsabgeltung. Jeder Landwirt, jede Landwirtin leistet etwas dafür und erhält dann diese Förderung, die eine umweltgerechte Landwirtschaft unterstützen soll. Da gibt es genaue Vorgaben in der Verordnung, wie das zu berechnen ist. Also es sind Ertragsverluste, Mehraufwendungen zu berücksichtigen, vereinfacht gesagt. Was derzeit Verordnungsbasis nicht möglich ist, ist die sogenannte Ökosystemleistung oder den Umwelteffekt oder die Umweltkosten, die können derzeit nicht abgegolten
werden. Auch Anreize sind schwer abzubilden, oder? Direkt nicht abrechenbar, indirekt schon, oder?
Ja, das ist so ein, was es eigentlich nicht geben sollte, ein Graubereich in der Verordnung aus meiner Sicht. Ein direkter UnternehmerInnengewinn oder eine Anreizkomponente ist nicht vorgesehen. Man kann ungefähr bis 20% sogenannte Transaktionskosten berücksichtigen, wobei man nirgends verlässlich nachschauen kann, was Transaktionskosten sind. Das ist ein bisschen Interpretationsspielraum. Das ist gut in der Programmkonzeption und eher schlecht in der Programmkontrolle.
Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, wo wird das ÖPUL hingehen aus deiner Sicht? Wo wird es in 15 Jahren stehen von den Maßnahmen her? Werden wir in Österreich vielleicht auch das ÖPUL stärker noch mit den Qualitätsprogrammen verschneiden? Was hältst du persönlich davon?
Also ich glaube, dass das ÖPUL stärker gehen wird in Richtung Ergebnisorientierung. Wir haben jetzt schon im Naturschutzbereich eine ergebnisorientierte Maßnahme.
Was heißt Ergebnisorientierung?
Das bedeutet, es gibt nicht oder nur sehr eingeschränkt, so wie bei den anderen Maßnahmen, konkrete Auflagen. Zum Beispiel, du musst das und das machen, auf das verzichten, darfst nicht vor dem so und so vielten mähen, sondern es gibt Indikatoren und Ziele, die festgelegt werden, die dann vor Ort überprüft werden. Gewisse Zeigerarten, die im bestimmten Ausmaß vorhanden sein müssen oder nicht vorhanden sein dürfen zum Beispiel. Und wir werden versuchen, auch diese Ergebnisorientierung im Bereich Bodenschutz und Gewässerschutz zu entwickeln. Dort ist es noch ein bisschen schwieriger als im Bereich Biodiversität. Auch die Kommission geht relativ stark in Richtung dieser Ergebnisorientierung. Ergebnisorientierung leid sozusagen sind auch diese 5 Kennarten. Wenn man die hat, dass man einen Zuschlag bekommt. Also ich glaube, in diese Richtung geht's.
Das heißt, ich werde nicht bezahlt, weil ich das Kreuzerl dort setze, sondern ich bekomme dann mein Geld, wenn ich diese 5 Arten nachweisen kann. Und wie ich dorthin komme, obliegt mir, wobei ich natürlich vorab die Maßnahme anmelden muss.
Ja, also vereinfacht gesagt, ja, dass es einfach mehr Freiheit gibt, wie man zum Ergebnis kommt. Bedingt natürlich, dass man vorher das Ergebnis definiert, dass man gewisse Erhebungen macht. Da wir aber weiter wollen, dass circa eben 80.000 bis 90.000 Betriebe am ÖPUL teilnehmen, kann man nicht sagen, wir machen Ergebnisorientierung, einen Vertrag mit jedem Betrieb. Das ist einfach nicht machbar. Es muss gelingen, das irgendwie zu standardisieren. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Thema und eine große Herausforderung. Aber in diese Richtung wird's gehen. Ich glaube, es wird auch in die Richtung gehen, dass man das ÖPUL stärker regional denken muss. Jetzt nicht in dem Sinne, wir bieten viele regionale ÖPULs an, sondern von der Wirkung her, dass man versuchen wird müssen, gerade im Bereich Biodiversität und Gewässerschutz, einen Connex zwischen den Betrieben zu schaffen, im Sinne des regionalen Naturschutzplans. Das ist ein Ansatz, den wir auch schon haben, wo es eine regionale Planung gibt und dann die Betriebe abgestimmt ihre Naturschutzflächen bereitstellen, im Sinne eines Biotopverbundes, wenn man so will. Und dass man das versucht, diese Idee, also Bewusstsein schaffen, regionale Wirkung erhöhen, ich glaube, auch das wird eine Notwendigkeit werden, mit knapper werdenden Mitteln bessere Ergebnisse zu erzielen.
Werden uns in Zukunft neue Technologien hilfreich sein? Bürokratieabbau, Evaluierung, Dokumentation, Nachweis des Erfolgs?
Da bin ich persönlich ein bisschen vorsichtig bis skeptisch. Ich glaube, neue Technologien können Vereinfachung bringen, müssen es aber nicht zwangsläufig. Es kann auch das Gegenteil passieren. Wenn man bessere Möglichkeiten hat, viele Daten zu verwalten, oder große Datenmengen zu verarbeiten, kann das auch zu Verkomplizierung führen, je nachdem, wie man es einsetzt. Also ich glaube, es ist kein Automatismus, Technik bringt Vereinfachung. Und man muss immer bedenken, man muss die Leute mitnehmen. Es bringt nichts, wenn ich die beste Technologie zur Verfügung stelle und einfach die Menschen, die sie anwenden sollen, sie nicht mehr anwenden können oder nicht anwenden wollen. Also da ist für mich der Satellit sozusagen ein gutes Beispiel. Ich glaube, das bringt sehr viel, dass man aktuelle Satellitenbilder hat, die verwenden kann in der Verwaltung und auch in der Beratung und in der Antragstellung. Aber es gibt emotional extrem große Bedenken. Da wäre ich ausspioniert, gläserner Bauer. Also da ist auch sehr viel bei der Kommunikation wichtig, wie man etwas einsetzt, wie man etwas vorbereitet, damit nicht sozusagen das Gegenteil von dem eintritt, was man eigentlich bewirken will.
Natürlich klagen schon viele Betriebe über die hohe Kontrollfrequenz, Mehrfachkontrollen. Wie siehst du das? Ihr werdet im Übrigen auch kontrolliert von europäischer Seite und auch, ich höre auch von eurem Haus diesbezüglich jammern.
Ja, wir werden, also wir als Fachabteilung werden von unserer Revisionsabteilung kontrolliert, werden von der Europäischen Kommission kontrolliert, vom österreichischen Rechnungshof und vom Europäischen Rechnungshof. Und die kontrollieren alle ein bisschen nach anderen Vorgaben und Maßstäben in unterschiedlicher Intensität und Frequenz. Also auch wir als Verwaltungsbeamte werden kontrolliert. Bei den Landwirten und Landwirtinnen ist die Vor-Ort-Kontrollquote ja deutlich zurückgegangen durch den Einsatz dieser technischen Möglichkeiten, Monitoring über Satellit. Mehrfachkontrollen durch die Zahlstelle AMA im Bereich des ÖPUL sind relativ selten, können natürlich auch passieren. Wenn ich früh im Jahr komme und dann noch einmal später die Weideperiode, die Begrünung kontrollieren muss, weil einfach Sachverhalte gegeben sind, die ich zum Zeitpunkt der Erstkontrolle nicht sehen kann. Ich glaube, das Hauptthema dieser Mehrfachkontrollen entsteht im Biobereich und im Bereich in Kombination mit Qualitäts- und Gütesiegel. Dass, wenn ich Bio im ÖPUL habe, Bio bei Bio Austria oder einem anderen Verband habe und dann einer Handelsmarke liefere, dann werden die alle kontrollieren kommen und wenn die alle zweimal im Jahr kommen, dann war schon 5-6 Mal wer da. Und das ist, glaube ich, das größere Thema, wie das ÖPUL für sich gesehen. Nur das wird oft nicht so getrennt. Da heißt es, jetzt kommt schon wieder die Kontrolle und das ÖPUL kennen alle und deswegen wird schon das ÖPUL gewesen sein.
Ja, deswegen wird es vielleicht auch sinnvoll sein, ÖPUL und Qualitätsprogramme stark zu verschneiden, um auch vom Markt sozusagen zusätzliche Mittel abzuholen. Natürlich könnte ich dann wieder sagen, wie kalkuliere ich dann meine ÖPUL-Förderungen, aber okay.
Ja, das ist immer das Thema, weil Mehrerlöse sind zu berücksichtigen und müssen abgezogen werden in der Prämienkalkulation. Das macht auch die Bio-Prämienkalkulation so schwierig, weil man ja hier von Schätzwerten für die nächsten 5 bis 6 Jahre ausgehen muss. Und wenn sich der Biomarkt anders entwickelt als prognostiziert,
wie es jetzt war,
kann natürlich passieren, dass die Bio-Prämie in Teilbereichen zu nieder ist. Es kann natürlich auch passieren, dass sie zu hoch ist. Ich glaube immer noch, dass es besser ist, 5-6 Jahre mit einer nicht immer passenden Prämie zu leben, wie jährlich Anpassungen vorzunehmen durch Neukalkulationen, was ein erstens Riesenaufwand ist und zweitens je nach Maßnahme auch dazu führen kann, dass sinkende Preise sinkende Prämien bewirken.
Warum? Das verstehe ich nicht. Wenn der Preis nach unten geht, müsste ich ja bei der Kalkulation nach oben ziehen, weil ich ja entgangene...
Aber es hängt davon ab, was für eine Maßnahme es ist, weil zum Beispiel, wenn ich eine Begrünung habe oder eine Biodiversitätsfläche, dann wird der Verlust kleiner, okay, weil die Vergleichsfruchtfolge weniger Deckungsbeitrag bringt. Also eine Stilllegung im Sinne der Umwelt ist dann weniger wert, weil ich im Vergleich zum Anbau weniger verliere.
Jetzt verstehe ich's. Also ich kann noch viel lernen von dir.
Ja, also und das ist bei jeder Maßnahme ein bisschen anders oder wie sich das Verhältnis zwischen konventionell und Biopreis entwickelt. Wenn das aufgeht, wird die Prämie niedriger, wenn das zusammengeht, wird sie höher. Und es kann natürlich sein, dass es beim Getreide eine andere Entwicklung gibt wie bei der Milch. Das heißt, ich müsste die Bioprämie im Acker dann anders verändern als im Grünland. Und das ist politisch extrem schwierig bis nicht machbar, wenn ich während der Periode sage, so, und die Grünland-Biobauern kriegen jetzt eine höhere Prämie und die Acker-Biobauern zugleich eine niedrigere, weil sich die Preise unterschiedlich entwickelt haben. Ja. Ich glaube, das kann sich jede vorstellen, dass das politisch nicht sehr attraktiv ist.
Lukas, wir kommen zum Schluss unseres Podcasts. Du hast sehr viel an Erfahrung gewonnen in deiner Tätigkeit seit 1994 im Ministerium. Was würdest du unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern aus der Landwirtschaft gerne mitgeben? Verunsichert sein, positiv in die Zukunft blicken, das ÖPUL als wichtige Chance wahrnehmen, Betriebsdifferenzierung betreiben. Was alles sind deine Gedanken?
Verunsichert sein ist sicher nicht gut, auch wenn die ganzen Rahmenbedingungen es sehr plausibel erscheinen lassen, verunsichert zu sein. Ich glaube, wichtig ist, dass man den eigenen Weg findet und das macht, wovon man überzeugt ist und was einem auch Freude macht und wo man sich auskennt. Also ich glaube, ganz wichtig ist das Wissen und das Bewusstsein entwickeln. Das heißt, dass man, wenn es jetzt insbesondere um die Jungen geht, eine Ausbildung macht, die einem Freude macht, wo man gut ist, wo man überzeugen kann und dann versucht, das Beste draus zu machen. Klingt jetzt etwas banal, aber ich glaube, wichtig ist eben dieses Wissen und Bewusstsein und Überzeugung. Und vieles lernt man dann erst, wenn man es macht. Da knüpfe ich jetzt an das ganz oder ziemlich am Anfang Gesagte an. Ich habe, wie ich ins Ministerium gekommen bin, von Landwirtschaft relativ wenig Ahnung gehabt, aber das Glück gehabt, dass es eine Zeit war, wo vieles für viele neu war und da findet man sich dann relativ leicht hinein und da tut man sich als Junger, das merke ich jetzt als nicht mehr ganz so Junger, doch viel leichter.
Dann sage ich danke für deinen Beitrag zum österreichischen ÖPUL über 30 Jahre. Danke, dass wir die Möglichkeit hatten, heute hinter die Kulissen zu schauen. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Wir haben sehr viele wertvolle Episoden schon aufgenommen. Schauen Sie hinein, hören Sie hinein. Und freuen Sie sich auf die nächste Sendung bei AgrarScience Wissen Kompakt der HBLV Raumberg-Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Danke fürs Dabeisein.
Auf Wiedersehen, auf Wiederhören auch von meiner Seite. Es war, wie ich erhofft habe, ein spannendes und für mich interessantes Gespräch. Vielen Dank.
Danke, Lukas. Raumwerk Doppenstein.